Herzlich willkommen zum Filmton-Podcast. Heute gibt's Folge 1 mit...
Hallo.
Peter.
Hallo Almut.
Und mir, genau. Und wir wollen heute... wir haben heute keinen Gast, noch nicht, weil wir immer noch weit voneinander getrennt sind und über Skype kommunizieren. Deswegen haben wir gedacht, wir erzählen heute was über Filmton im Allgemeinen und...
wer so alles mitspielt.
Genau.
Und wer was macht. Und warum die Leute das überhaupt machen?
Ja, wenn so ein Film gedreht wird, dann wird dabei natürlich auch schon Ton aufgenommen. Und da gibt es einen Beruf, von dem ich eigentlich nur so aus der Theorie ein bisschen was weiß. Aber du, Peter, hast, glaube ich, da ein bisschen mehr.
Ein wenig mehr, ja. Ne? Sagen wir es mal so.
Genau, und zwar geht es um den O-Tonmeister. O steht für Original, wenn ich mich nicht irre.
Richtig. Der O-Tonmeister ist verantwortlich für die Originaltonaufnahme während der Drehphase am Set.
Steht das so in der Wikipedia?
Nein, das steht im BVFT-Filmtonguide.
Ah, sehr schön.
Den wir natürlich als gute BVFT-Mitglieder auch auswendig können. Nein, um dann direkt auch mal auf den BVFT kurz zu sprechen zu kommen. Jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Ne?
Ich wollte gerade... Berichtigen, hing aber noch an meinem Erfrischungsgetränk und konnte deswegen nicht einhaken.
Es ist die BVFT, weil es die Vereinigung,
genau,
die sie sich zum Schwerpunkt gesetzt hat. Ich brauche auch mal Erfrischungsgetränk. Alle Filmtonschaffenden unter einen Hut zu bekommen, um ein wenig mehr, wie sagt man das, Marktmacht zu haben? Nein, eigentlich nur, damit sich alle austauschen können.
Ja.
Oder wie soll man die BVFT beschreiben?
Naja, es ist halt eine Berufsvereinigung, wie der Name schon sagt. Und naja, ich meine, was machen Berufsvereinigungen? Ist das nicht immer so, dass die wahrscheinlich schon auch ein bisschen politisches Gewicht haben wollen bei irgendwelchen,
ja,
Verhandlungen über Gagen oder so weiter? Denn im Filmtonbereich sind ja ganz, ganz viele Leute frei unterwegs. Und da gibt es ja immer das Problem, dass man, wenn man ganz alleine irgendwie vor dem Auftraggeber steht und sagt, das ist aber zu wenig Geld, dann...
Und der Auftraggeber sagt, nein.
Ich habe nicht mehr Geld.
Ich habe nicht viel Geld. Der Rest geht auf Rückstellung.
Ja, genau. Da hat das natürlich weniger Gewicht, als wenn das irgendwie möglichst viele geschlossen tun. Also ich denke, das ist schon ein, genau, Schwerpunkt. Und der andere ist, ja, Vernetzung der Mitglieder, ne? Und,
genau.
So, ja. Aber eigentlich wollten wir über den O-Tonmeister bzw. die O-Tonmeisterin reden.
Richtig. Nur über den O-Tonmeister heute oder nehmen wir auch noch die anderen mit?
Nein, wir nehmen alles mit.
Alles heute.
Alles.
Gut. Ja, was sollen wir zum O-Tonmeister sagen? Oder O-Tonmeisterin?
Naja, also ich kann ja mal sagen, was ich weiß und du vertiefst, ja, das alles.
Okay.
Also der O-Tonmeister, der ist eben beim Dreh dabei und hat in erster Linie die Aufgabe, alles, was da gesprochen wird von den Schauspielern und Schauspielerinnen, möglichst sauber und angenehm aufzuzeichnen.
Ohne störende Nebengeräusche.
Genau, und möglichst guter Qualität.
Ja.
Das ist so die Priorität. Wenn er Zeit dafür hat, oder sie, dann nimmt er auch ab und zu mal sogenannte Nurtöne auf. Zum Beispiel, wenn das Set nicht nur komplett aus Pappe besteht, sondern auch bestimmte echte Sachen drin auftauchen, die später vielleicht im Sounddesign verwendet werden können, wie irgendwelche Autos, irgendwelche zum Beispiel.
Requisiten,
Autos und so weiter. Nur tun deswegen, weil das dann eben ohne Bild passiert, weil der O-Ton-Mensch dann eben hingeht und das Auto einfach so völlig unabhängig vom Bilddreh mal aufnimmt. Genau. Ja.
Dann ist er aber auch noch dafür verantwortlich, dass eine anständige, wie soll man das sagen, er kommt ja nicht nur ans Set und legt dann los. Also er ist ja auch in der Vorbereitung im Idealfall mit eingespannt, sodass er auch bei einer Suche von Locations mit dabei sein kann. Nicht, dass die irgendwie einen ruhigen Garten, in einem ruhigen Garten drehen wollen, und dieser ruhige Garten stellt sich dann später am Set heraus, dass er direkt an einem Flughafen liegt oder so und dann quasi für den Ton undrehbar wird. Außer man will das so erzählen, aber wenn man einen ruhigen Garten erzählen will, dann hat man da keinen Flughafen in der Nähe. Deshalb ist es auch immer sehr, sehr gut, wenn der O-Tonmeister schon bei der Location-Suche mit dabei ist. Aber das kostet Geld und wird meistens nicht bezahlt. Die ja. Leute haben da irgendwie wenig Verständnis dafür, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, vermutlich haben sie in erster Linie wenig Kenntnis von dem, was da passiert und welche Probleme es gibt.
Ja, aber die Produktionsfirmen, das kriegen die tagtäglich ja mit, welche Probleme es immer am Set gibt. Aber sie kümmern sich, glaube ich, nicht drum. Ist jetzt wieder ganz böse gesprochen, aber teilweise blenden die das dann auch aus, weil die sagen, ja, beim letzten Dreh hat es ja auch irgendwie funktioniert. Und das alles irgendwie ergonomischer zu gestalten und kostengünstiger zu gestalten, das sehen die jetzt erstmal nicht mehr. Warum ich im Vorfeld jemanden bezahlen muss, damit es im Nachhinein billiger ist.
Aber es wäre ja mal interessant zu wissen, ob das jetzt nur bei so Einzelproduktionen so ist, oder ist das jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Produktionsfirma, die zum Beispiel eine Serie produziert. Ich würde mir fast vorstellen, dass das da anders ist. Weil wenn man immer mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet und die immer wieder das Gleiche tun, dann ist ja eigentlich jeder daran interessiert, die Arbeitsabläufe zu optimieren. Und
meinst du das? Im Idealfall ja.
Ja, aber ich meine, also, weil genau da stellt sich doch dann auch immer raus, dass es...
Na, hätten wir früher was anderes getan, dann hätten wir jetzt nicht das Problem. So.
Ja, naja, vor allem, wenn man kontinuierlich an irgendwas arbeitet, dann sieht man auch viel besser, wo jetzt tatsächlich das Geld sozusagen
hingeht.
Ja, oder einfach auch verbrannt wird sozusagen. Ne?
Okay, ja.
Denke ich mir so, wobei eigentlich müsste man das, naja. Also das ist ja mal wieder, ich habe mir gerade schon aufgeschrieben, dass wir mal jemanden von der Produktionsfirma einladen.
Gerne. Und so wird es immer mehr, immer mehr. Aber der Originaltonmeister ist auch noch dafür da, dass Regieassistenz und wer auch immer den Ton, den er aufnimmt, auch gleichzeitig hören können, weil die ja meistens auch vielleicht ein bisschen weiter weg sitzen und die wollen das hören auf Ohr, was auch aus der Angel quasi kommt oder was, was der Tonangler dort aufnimmt.
Genau.
Ja.
Du setzt jetzt gerade so ein paar Sachen voraus, vielleicht wissen das ja Menschen nicht. Okay. Zwar, mit welchen Problemen so ein O-Ton-Mensch zu kämpfen hat am Set. Nämlich, das ist ja eben nicht so, dass man irgendwie auf eine schöne Wiese geht und dann wird da gedreht und dann hat man den schönen Wiesenton dort, so wie man den sich so vorstellt vielleicht. Sondern man hat dann irgendwie...
Grillzirpen, Vögel.
Genau, und man kann alles toll verstehen, sondern es gibt ja regelmäßig das Problem, dass die Kamera eine ganze Menge Lüfter hat, die irgendwie Krach machen beim Drehen oder...
Der Generator, der gebraucht wird, um die ganzen Lampen
genau, da ist
mit
eine ganze
Strom
Menge
zu versorgen, weil wenn man bei Sonne dreht, muss man viel mehr Lampen aufbauen, wurde mir mal gesagt.
Mhm.
Aber eigentlich hat man ja die Sonne. Ist ja völliger Quatsch, eigentlich dann mehr Lampen aufzubauen.
Naja, vielleicht hat das mit den Schatten zu tun.
Oder so.
Naja, man weiß es nicht.
Beleuchter, kann man auch mal einladen. Was der denn dazu zu sagen hat.
Naja, also auf jeden Fall ist eine ganze Menge Technik am Set vorhanden, die Krach macht, den man eigentlich nicht haben will auf den Aufnahmen. Und auch eine ganze Menge Menschen, die mit dieser Technik umgehen und die machen vielleicht auch ab und zu mal Krach. Und ja, also was ich mich ja immer frage bei den O-Ton-Leuten.
Ja.
Wie schaffen die das eigentlich, dass sie nicht ständig mit ihrem Mikrofon im Bild hängen?
Also üben, üben, üben.
Also jetzt habe ich schon wieder was vorausgesetzt.
Ja, der O-Ton meistens ist ja nicht alleine am Set im Idealfall, sondern er hat immer noch seinen Angler dabei, den Originaltonassistenten oder den Tonangler. Wobei Assistent finde ich immer so, ja, klingt immer so nach, der trägt ihm die Kabel hinterher.
Ja.
Ich finde Tonangler schon die bessere Bezeichnung, weil es echt eigentlich ein ganz anderer Job ist. Der muss ganz andere Dinge wissen, wie zum Beispiel, wie groß ist mein Ausschnitt bei der und der Optik, bei der und der Entfernung, dass er das eigentlich schon im Kopf hat, wie das Bild aussieht.
Ach, dass das heißt,
er weiß, wo seine Kante ist, die er nicht unter- oder überschreiten darf.
Ja, das heißt,
dass er immer ganz, ganz hart an der Ecke surft.
Das heißt, er weiß auch immer, was der Kameramann tut, ja? Oder die Kamerafrau.
Oder die Kameraleute.
Genau.
Natürlich weiß er, was die tun, weil sobald ein Dolly fährt, muss der Angler ja
wissen, was
ein
Dolly fährt.
Ein was? Wenn die Kamera fährt, dann muss er ja wissen, dass die Kamera fährt, sonst bleibt er da plötzlich stehen und muss ja irgendwie mitlaufen, ne?
Ja, nee, das ist klar. Aber ich meine jetzt so, weil du eben von der Optik gesprochen hast, also ich weiß ja gar nicht genau, wie viel da auch irgendwie während eines Drehs hantiert wird mit verschiedenen Sachen.
Schon.
Aber das klang jetzt eben so, als wüsste der O-Ton-Assistent dann auf jeden Fall schon immer, was der Kameramann da gerade...
Er ist ja meistens auch in der Nähe. Er läuft ja nicht irgendwo rum, sondern ist ja eigentlich ständig bei der Kamera, weil bei der Kamera ist das Geschehen, was aufgenommen wird.
Ja.
Außer die drehende Totale. Und er kann mit der Angel da nicht hin, wo er eigentlich hin will. Aber er ist schon immer in starker Kommunikation mit dem Kameraassistenten auch. Damit die sich absprechen. Und wenn man wird mal nachgefragt, okay, was habe ich denn, oder was ist denn gerade von der Optik drauf? Wie wird der Ausschnitt ungefähr sein? Was wird ungefähr gedreht? Ist es jetzt eine amerikanische Einstellung oder ist es irgendwie eine totale oder ist es ein Close-up, eine nahe Einstellung? Sodass er da schon ungefähr weiß, auf welche Probleme er zu achten hat oder was für Probleme auftreten können für ihn, damit er... Das sind alles Informationen, die sein Arbeitsleben einfacher machen, wenn er weiß, was das andere Department macht.
Und was macht der
Otto? Das ist so, es gilt ja für jedes Department irgendwie. Ansatzweise zu wissen, was die anderen machen oder warum sie es machen.
Ja.
Nur so kann man, ne?
Ja, du sagst das jetzt so. Mhm. Schön wäre das.
Ja, schön wäre das. Ich hatte dich unterbrochen. Was wolltest du sagen?
Ich wollte fragen, beziehungsweise dich bitten, mal zu erzählen, was denn eigentlich dann der O-Tonmeister die ganze Zeit macht, während der O-Tonassistent angelt.
Er nimmt den Ton auf. Und ist da... Was soll ich da sagen?
Naja, das klingt jetzt irgendwie so wie so ein...
Dass er nur da sitzt, den Regler auf Null.
Ja, genau.
Null packt und. Na, er hat ja nicht nur eine Angel, der hat ja vielleicht noch ein paar Anstecker, die er verwalten muss.
Mhm,
vielleicht gibt es auch noch eine Musikszene, da muss er sich noch um die Beschallung kümmern. Vielleicht gibt es auch noch In-Ear-Strecken für die Schauspieler selber. Also, es kommt manchmal ganz viel zusammen. Was der da machen muss. Und er sorgt natürlich dafür, dass die ganzen Töne ordentlich aufgenommen werden. Entweder auf einer Mehrspurmaschine oder er macht direkt Mixdown auf die Kamera oder auf ein Zweispurgerät für die Produktion.
Und er sorgt im Idealfall auch dafür, dass das alles vernünftig dokumentiert ist, ne?
Ja.
Denn es ist ja in der Regel nicht so, dass da ein Ton aufgenommen wird von einer Szene und der ist dann da in Stein gemeißelt und wird auf jeden Fall so benutzt.
Sondern es werden mehrere Szenen gedreht und von einer Szene mehrere Takes und dann er muss dafür sorgen, dass der Ton, der eben in den allermeisten Fällen nicht auf die Kamera aufgezeichnet wird, sondern extern aufgezeichnet wird, dass später im Schnitt diese beiden Medien, diese beiden die Daten auch wieder zusammengeführt werden können.
Mhm.
Und dafür ist er auch zuständig, dass der Timecode auch vernünftig zwischen den beiden Geräten, zwischen Bildaufzeichnung und Tonaufzeichnung, dass zwischen diesen beiden Geräten, zwischen der Bildaufzeichnung und der Tonaufzeichnung eine exakte Synchronisation stattfindet. dass man später in der Postproduktion wieder die Sachen zusammenführen kann. So rum.
Ja. Also was ich ja total spannend finde immer, ist, bin ja auf so einer Mailingliste von Tonleuten, Filmtonleuten. Und da gehen ja dann auch immer wieder Fragen rum von Kollegen und Kolleginnen. Was mache ich in der und der Situation? Und ich finde es immer wahnsinnig spannend zu sehen, worüber die sich vor einem Dreh schon Gedanken machen müssen. Also kürzlich gab es mal irgendwie so eine Frage mit einem Dreh im Auto, wo es, glaube ich, regnen sollte draußen. Mhm. Das heißt, die Leute sitzen im Auto und von außen wird da irgendwie vom Team Wasser rauf rieseln gelassen.
Damit es so aussieht, als würden die durch den Regen fahren.
Genau, und wenn man schon mal selber im Auto gesessen hat, dann weiß man, dass das ziemlich laut ist, dieser Regen aufs Auto. Und was man gerne als Zuschauer vergisst, ist ja, wie viel das Gehirn immer leistet, wenn man anderen Menschen live sozusagen zuhört, ne? Also, dass man irgendwie die anderen Sachen drumherum ausblenden kann, was man aber eben bei einem Filmton, der genauso ist, wie man das in der Realität vielleicht manchmal hat, eben nicht mehr machen kann.
Ja, weil das Mikrofon natürlich was anderes aufnimmt, als wir es hören. Das Mikrofon nimmt ja alles auf. Das kann ja nicht selektiv hören, so wie wir das können.
Das auch, ja, aber es liegt ja auch an der Selektion des Gehirns, dass wenn ich meinen Gesprächspartner vor mir sitzen habe, in einer total lauten Kneipe, dann schaue ich dem ins Gesicht und auf den Mund und kann mich da so drauf konzentrieren, auch unbewusst, dass ich den verstehen kann. Und wenn ich jetzt einfach nur ein Mikrofon dahin halte, dann nimmt das vielleicht genau das Gleiche auf, wie meine Ohren es auch aufnehmen, aber mein Gehirn ist nicht mehr in der Lage, das auseinander zu dudeln.
Ja.
Genau, und da gab es dann irgendwie die Frage von einem Menschen, der meinte, wie wehre ich mich denn jetzt gegen diesen ganzen Lärm von dem Wasser, was da auf das Auto prasselt. Und das war mir früher auch überhaupt nicht klar, dass solche Probleme überhaupt existieren und was man dagegen machen kann, dass man dann irgendwelche Gummimatten auf das Autodach legt und versucht, alle Stellen, die man eben nicht sieht im Film, im Bild später, dass man die irgendwie versucht abzuschirmen gegen diesen ganzen Krach. Das ist sehr spannend.
Das ist natürlich auch die Aufgabe des O-Tonmeisters, dass er die Location im Vorfeld vielleicht auch nochmal besuchen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem kleinen Raum drehen will und dieser Raum wird aber nachgebaut in einer Halle, weil es müssen ja auch irgendwie ganz viele Leute in diesen Raum, um dann da arbeiten zu können. Also werden vielleicht auch Kulissen nachgebaut. Das, was aufgenommen wird, darf jetzt aber nicht nach Kulisse klingen.
Mhm.
Also Nachhallzeiten von irgendwelchen großen Räumen, die dürfen ja dann nicht da sein im Originalton, wenn man ein kleines Zimmer erzählen will. Wo kann ich was abdämmen? Wie kann ich Nebengeräusche, sei es auch Nachhall, vermeiden? Das alles Aufgabe des O-Tonmeisters.
Mhm.
Und da zur Hilfenahme jeglicher möglicher Gerätschaften und Dinge, die man sich nur vorstellen kann.
Was für Gerätschaften sind das denn? Das,
sei es bei der Auswahl der Mikrofone bis hin zu einem Stück Molton, was über die Kamera gelegt wird, weil die Kamera mal wieder zu laut ist oder so.
Mhm.
Weil sie rattert.
Ja, das ist doch eigentlich schon mal ein ganz gutes Bild vom O-Tonmeister.
Das ist der O-Tonmeister.
Das ist der O-Tonmeister.
Aber den werden wir auch noch mal selber zu Wort kommen lassen, würde ich sagen, weil
auf jeden Fall, das ja, ja.
So rudimentäre, dieses rudimentäre Wissen.
Das reicht nicht.
Dann noch mal, das reicht nicht. Wir wollen mehr wissen, deshalb laden wir uns einen O-Tonmeister ein.
Genau.
Aber wen, das wird noch nicht verraten. Ich weiß es nämlich auch gar nicht.
Ich wollte gerade sagen. Gut, ja, also wir haben das Bild im Kasten und den O-Ton auch. Und dann kommt unter anderem der O-Ton-Schnitt, ne, wo sich jemand ransetzt und sich diesen aufgenommenen Ton vom Set vornimmt und guckt.
Wie läuft das denn dann ab? Das Bild wird geschnitten und der Bildcutter, ich nenne jetzt mal Bildcutter, Der muss ja schon die Töne anlegen in seinem Schnittsystem.
Ja.
Anhand von Timecode-Daten. Oder Klappe.
Ja. So.
Macht man ja auch immer noch, ist ja immer noch wichtig. Und das macht ja kein Tonmensch. Das macht ja, richtig. Das macht ja die Cutter-Assistenten.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Und wenn dann der Film fertig geschnitten ist, wenn alle Töne angelegt wurden, passend zum Bild, der Film fertig geschnitten ist, was passiert dann?
Fragst du mich das jetzt?
Das frage ich dich jetzt, ja.
Woher soll ich das denn wissen? Naja, dann kommt die Postproduktion vom Ton und fährt da einmal rüber mit ihrem System. Und da gibt es eben unterschiedliche Arbeitsbereiche. Zum Beispiel eben den O-Ton-Schnitt, den ich eben schon ansprach. Wo dann eben jemand aus dem Bilddepartement eine Session bekommt, wo eben das Bild mit den dazugehörigen Tonschnipseln drin liegt. Und da hat dann der Mensch zum Beispiel auch die unterschiedlichen Mikrofone untereinander liegen. Also nicht die Mikrofone, sondern die dazugehörigen Audio-Files hat er in seiner Session liegen. Und dessen Aufgabe ist es dann eben, eine Take-Auswahl zu machen, also zu gucken, kann ich hier alles verstehen bei dem Take? Oder gibt es vielleicht einen Take aus einer anderen Szene, der besser verständlich ist und den ich da irgendwie trotzdem auch auf die Lippenbewegung schneiden kann? Und der macht sich, der wählt natürlich auch nach klanglichen Kriterien aus, welches Mikrofon benutze ich in welcher Szene. Und bei Stellen, die eben nicht brauchbar sind, aus was für Gründen auch immer, weil es zu viel Störgeräusche gibt oder gibt es eigentlich noch andere Gründe dafür? Ja, es könnte auch übersteuert sein oder was weiß ich, wobei das ist ja auch im Prinzip ein Störgeräusch. Dann macht dieser Mensch auch eine ADR-Liste.
Es gibt ja auch den Fall, dass zum Beispiel ein Regisseur dann im Schnitt merkt, oh, das Wort war jetzt falsch betont vom Schauspieler. Das haben wir nicht gemerkt. Das gefällt mir nicht mehr. Mhm. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal neu aufnehmen. Ja. Wenn das halt in den ganzen anderen Takes, die gemacht wurden, nicht schon vorliegt, dann werden auch teilweise einfach nur wird die Betonung eines Wortes geändert, indem halt ein anderes Wort aufgenommen wird. So.
Genau.
Und weil es nicht irgendwelche Nebengeräusche gibt, sondern weil es einfach inhaltlich nicht passt.
Ja.
So.
Genau, ja. Stimmt, da hast du recht. Und genau, die ADR-Liste sagt halt eben, hier, bei der und der Szene müssen wir diesen Satz nochmal neu aufnehmen und dann muss halt irgendjemand nochmal. Wird ein Termin vereinbart mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin und dann muss jemand nochmal ins Studio gehen und diese Sätze, ähnlich wie beim Synchron, wenn man eben Fremdsprachen nachvertont, muss es passend zum Bild nochmal gesprochen werden. Und das macht aber dann meistens nicht der, obwohl manchmal macht das auch der Dialogcutter.
Dann weißt du, was er gemacht hat. Aber in den allermeisten Fällen kriegt das ein anderes Department dann, oder?
Ja.
Also das werden dann die ADR-Leute.
Ja.
Der Synchrontonmeister.
Genau, und der Dialog-Editor oder Cutter oder wie auch immer man den nennen möchte, der geht dann mit diesem ganzen ausgewählten Dialog dann hin und zuppelt den zurecht, dass auch alles synchron ist und säubert, wo es gesäubert werden muss. Was in der Regel, eigentlich kann man immer überall irgendwas putzen. Ne? Ja. Also, sprich irgendwelches. Eigentlich
findet man immer irgendwas.
Ja, genau. Irgendwas brummt und rauscht eigentlich immer. Wobei man da, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch aufpassen muss, dass man nicht zu viel putzt. Weil es gibt zwar wunderschöne Plugins, die so eine schöne Lernkurve haben, wo man, wenn gerade nicht gesprochen wird, sondern nur brummt und rauscht, kann man diesen Plugins schön sagen, hier, so sieht das Störgeräusch ungefähr aus. Und dann lernt das Programm das und kann das auch während der Sprache schön rausfiltern. Aber wenn man damit übereifrig hantiert, klingt es auf einmal sehr komisch.
Und einfach nicht mehr natürlich.
Nee, und das ist auch sehr witzig, weil die Menschen sind einfach bei Sprache wahnsinnig empfindlich. Also da erkennen die Leute einfach sehr schnell, wenn es unnatürlich klingt, weil man eben so darauf trainiert ist, Sprache zu erkennen und Sprache zu hören.
Ja.
Genau.
Ist der O-Ton-Cutter, der Dialog-Editor, ist der eigentlich der Chef der Tonpostproduktion? Eigentlich nicht, ne?
In der Regel nicht, aber ich will, also gibt's vielleicht auch, ne?
Ich wollte nur kurz, ganz kurz nur hören, ob das Gewitter, was sich gerade hier über Istanbul zusammenbaut, ob du das auch hörst.
Es hat eben kurz mal gegrummelt, aber...
Okay, gut.
Egal.
Egal. Wir waren beim Dialog-Cutter.
Genau, ob der auch der Chef ist. Du willst darauf hinaus, dass es in der Regel einen, wie nennt man den, Sound-Supervisor gibt?
Supervising Sound Editor.
Hast du wieder in dein BVFT-Heftchen geguckt?
Nee, aber das ist ein toller Titel. Supervising Sound Designer.
Ja, oft ist es der Sounddesigner, ja. Aber ich glaube, das muss nicht unbedingt so sein, ne?
Och, bisher kenne ich es gar nicht. Also ich weiß nicht.
Ich kenne es auch nur so, weil irgendwie ich...
Es gibt halt dann den Sounddesigner, den Chef-Sounddesigner. Und der sucht sich dann seine Leute zusammen, die für ihn verschiedenste Dinge machen. Wie zum Beispiel den Dialogschnitt oder die Geräusche werden die Geräusche werden geschnitten, Soundeffekte werden angelegt, sodass er sich dann quasi auf wichtiges Design beschränken kann.
Ja.
Was auch seine Zeit kostet.
So. Genau.
Das viele Hände, schnelles Ende. Dass nicht einer alles machen muss und dich in komischen Sachen verzettelt. Das ist so der Idealfall,
genau.
Wie die Tonpostpro abläuft.
Ja, da hat der Supervising Sound Editor sein Auge drauf. Ne?
Genau. Ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht verzetteln, dass wir hier von Hölzken auf Stöckskin und
dann. Nö, überhaupt nicht. Ich finde gar nicht. Nein, wir machen das super, Peter.
Gut.
der Supervising Sound Editor zum Beispiel ist ja dann auch derjenige, der hingeht und überlegt, was für Geräusche brauche ich denn eigentlich noch, die ich nicht aus meiner Library anlegen kann. Ne?
Genau.
Und dann?
Wird entweder neu aufgenommen oder neu aufgenommen.
Ja, aha.
Oder?
Von wem jetzt?
Also
vom O-Tonmeister?
Nee, von den Soundeffekts, von den Soundrecordists, die Tonaufnahmeleute. Wie heißt denn das jetzt auf Deutsch? Verdammte Hacke. Ich weiß, dass du auf den Geräuschemacher hinaus willst.
Ja.
Aber davor gibt es ja vielleicht noch die Jungs, die einfach nur
Gender-Alarm.
Die Leute,
ja.
Die rausgehen und vielleicht noch mal ein Auto aufnehmen, weil das Auto eine wichtige Rolle in dem Film spielt, den man gerade bearbeitet. Und das macht dann halt nicht der Geräuschemacher, sondern das machen dann die Sound...
Also...
Nochmal Soundeffekte.
Hast du das wirklich schon mal erlebt, dass...
in Deutschland...
Ich wollte gerade sagen, das klingt so nach Amerika. also ich habe das noch nicht erlebt, dass das wirklich eine extra Abteilung gemacht hat, sondern ich kenne das dann so, dass der Sounddesigner sagt, okay, nee, das muss ich jetzt noch irgendwie aufnehmen. Und dann zieht er irgendwie los mit seinen Mikrofonen
und macht das irgendwie selber. Oder der Sounddesigner macht das selber, ja, genau.
Der ja dann in der Regel auch der Sound-Supervisor ist.
Ja, so,
oder klar. Supervising Sound Editor.
Ja.
Ja. Jetzt hast du schon wieder den Neid auf die Amis bei mir geweckt.
Ja.
Ich habe da ja mal so einen schönen, ich weiß leider nicht mehr, von wem das war, es war irgendein Blog von einem Sounddesigner aus den USA, der ein kleines Video gepostet hat von seiner letzten Produktion, wo er mit einer riesigen Mannschaft an Leuten in einem Schwimmbad unterwegs war, um Unterwassersounds aufzunehmen. Oh, und der hatte dann da irgendwie 2 Taucher im Einsatz und irgendwie 3 Leute, die von außen geangelt haben über Wasser. Und dann hatte er noch irgendwie Unterwassermikrofone am Start und es war einfach ein Riesenaufbau nur für diese Unterwassersounds. Ich glaube, das war sogar für diesen, ich glaube, das war tatsächlich für Underworld. Hieß der Underworld, dieser Kevin Costner?
Waterworld.
Waterworld, genau. Waterworld.
Ja, ja, gut, okay. Aber da reden wir ja auch von Budgets. Also ich kenne das von mir. Ich suche mich lieber, also man kann sich auch in den Libraries tot suchen.
Auf jeden Fall. Ja, und das kann man gut.
Und dann findet man einen Sound und dann denkst du, ah ja, aber der ist irgendwie doch nicht so, da muss ich jetzt nochmal dran drehen. Und dann wird es immer nur noch schlechter. So, sobald man irgendwie an dem Sound so dermaßen drehen muss. Und dann hast du nur einen Sound und wenn der Film im Wasser spielt, komplett, dann so viele Sounds hast du in deiner Library nicht. Also gehen wir mal los und nehmen es selber auf. Und man ist viel schneller.
Naja, auf jeden Fall.
Vor allem, weil einer auch gesagt hat, wir brauchen das und 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 das. Und die Töne haben wir einfach nicht, die nehmen wir jetzt einfach schneller auf. Ja. So verschiedenste.
Wow!
Ja.
Also bei dir geht's ja richtig ab.
Bei mir geht's ab. Ich sag schon mal vorab, sollte gleich bei uns der Strom ausfallen, weil irgendwo irgendwie der Blitz eingeschlagen ist, dann bin ich weg.
Ja, ich hoffe nicht. Das wäre sehr schade. Weil das hat mich jetzt Internet auch völlig aus dem Konzept gebracht hier. Ja. Wir waren eigentlich bei...
Das ist übrigens mein Ton der Woche gerade.
Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, ich wollte gerade sagen, stell mal bitte dein Aufnahmegerät irgendwie auf.
Auf dem Balkon, warte. Ja. Hörst du den Regen?
Ja.
Achtung. So, jetzt mache ich wieder die Tür zu.
Oh, schade. So, wir waren stehen geblieben beim, im Prinzip.
Beim Sounddesigner, der für alles verantwortlich ist, für die Gestaltung der Tonebene. Mhm. Der sucht sich seine Leute.
Stört es eigentlich, wenn ich Salzstangen esse nebenher?
Ich weiß noch nicht, ich glaube ja.
Schade. Gut, dann warte ich.
Du kannst natürlich essen, wenn ich rede, weil das kannst du ja nicht rausschneiden.
Nee, ich versuche mich zurückzuhalten.
Okay. Also der Sounddesigner ist für die Tonebene verantwortlich.
Ja.
Films oder der Serie. Und er sucht sich seine Leute, die ihm dabei helfen.
Zumindest für die Geräuschebene, ne? Also ich meine, es gibt ja unter Umständen auch noch Musik und die hat der Sounddesigner oder die Sounddesignerin natürlich nicht in ihrer Hand.
Sollte aber sehr eng mit diesem Department auch zusammenarbeiten. Damit es eben nicht klingt nach Sounddesign und Musik, sondern dass es eine Einheit gibt.
Ja.
Da, wo die Musik aufhört, fängt das Sounddesign an und umgekehrt. So, das ist wirklich so ineinander verzahnt.
Aber ist das nicht auch ein Bereich, wo gerne aus Zeit, also Kostengründen, eben eher parallel als miteinander gearbeitet wird?
Ja, parallel muss man noch immer arbeiten, oder nicht? Aber weil wenn der O-Ton, der Dialogcutter, der vielleicht der ADR, der Geräuschemacher, Atmos und Effekte etc., die arbeiten ja auch alle parallel. Und wenn die nicht miteinander reden, dann kommt da auch nichts Gutes bei raus. Oder wenn die geführt werden von jemandem, der weiß, was alle machen und der ein bestimmtes Konzept verfolgt. Und die Musik gehört, finde ich, schon mit zum Sounddesign. Auch wenn es ein anderes Department ist, definitiv.
Ich würde das auch so sehen, aber ich habe es so noch nicht erlebt. Hallo, Peter?
Ja, ich bin da.
Ja. Jetzt hatte ich schon Angst, dass dein Strom weg ist.
Nein, das ist Skype.
Skype hat dich so brutal weggegatet. Ja, na gut, aber das vielleicht habe ich da einfach nicht die richtigen Produktionen gesehen und miterlebt.
Aber man sieht, man hört es ja schon. Also, man hört es schon. Gute Produktionen, da merkt man, dass auch die Departments miteinander reden. So.
Mm.
Dass die wissen, was der andere macht oder was er machen soll und es wird aufgeteilt, da ist jetzt eine Musikszene und dann nimmt sich vielleicht der eine ein bisschen zurück und der andere kann ein bisschen mehr auftrumpfen, sodass nicht ständig über alles zugeklatscht wird. So.
Ja, aber ein Grund, warum ich glaube ich auch das so stark trenne in meinem Gehirn, ist, dass Musik ja irgendwie noch viel mehr so outgesourced wird, sozusagen. Während also es oft so ist, dass in einem Postproduktionshaus ein ADR-Cutter sitzt und ein Dialog-Cutter und ein Sounddesigner und noch ein Foley, ein Mensch, der die Foleys schneidet, wozu wir dann gleich kommen, und auch noch gemischt wird vielleicht, ist die Musik doch öfter was wirklich von extern irgendwie noch so mit rangeholt wird, oder?
Das ist halt der Filmkomponist.
Ja, aber der sitzt halt...
Filmmusikkomponist. Der ist halt nicht mit in dem Tonbearbeitungs-Postproduktionshaus. Das stimmt schon.
Naja, gut, egal. Also schön ist das natürlich, wenn da Kontakt herrscht. Ein guter Kontakt. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was mich fast am meisten interessiert. Wo habe ich schon
der
die ganze Zeit.
Geräuschemacher.
Ja.
Oder die Geräuschemacherin.
Ja, vielen Dank. Kennst du irgendeine Geräuschemacherin? Außer mir.
Die Frau, die das Buch The Holy Grail geschrieben hat.
Stimmt, Vanessa. Ja.
Wie heißt sie jetzt?
Ich weiß es nicht. Ich bin furchtbar, furchtbar schlecht mit Namen. Aber ich habe das Buch natürlich gelesen. Ich weiß es nicht.
Von vorne nach hinten und...
In den USA, ne?
Ja.
In den USA ist alles besser. Nee, keine Ahnung. Also ich kenne in Berlin hier auf jeden Fall, habe ich noch keine Geräuschemacherin getroffen, erlebt, gesprochen, gesehen, gehört, wie auch immer.
Okay.
Ist mir noch nicht untergekommen. Aber egal. Die Geräuschemacher, die haben einen...
Jetzt will ich das aber auch noch mal ganz kurz wissen. Entschuldigung, wenn wir jetzt schon damit anfangen, hier den Leuten irgendwie irgendwen vorzustellen.
Wie sie heißt?
Ja.
Naja, das sollte sich ja leicht herausfinden lassen.
Sie heißt...
Wer googelt? Du oder ich?
Sie heißt Vanessa Emmond.
Wie?
Vanessa Emmond.
Ah ja.
So heißt sie. Hätten das auch der Vollständigkeit halber...
Ja, vielen Dank.
...erwähnt.
Kann
ein sehr gutes Buch, The Holy Grail.
Wollte ja. Ich auch gerade sagen. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der sich irgendwie dafür interessiert. Sehr spannend.
Sie ist in der ersten Auflage erschienen. Sie hat selber gesagt, dass sie noch nicht weiß, ob es eine zweite gibt und wann diese zweite rauskommt.
Ja, ich hoffe, es wird eine geben.
Ja, ich hoffe es auch, ja.
Ja,
in den USA ist das natürlich alles viel schöner, viel schicker, viel toller. Viel mehr Leute, auch Geräuschemacherinnen. Aber tatsächlich in Deutschland kenne ich jetzt auch keine.
Ja. Was soll man dazu sagen?
Ist das eigentlich ein toller Job?
Auf jeden Fall, ja. Die Geräuschemacher.
Was macht denn der Geräuschemacher oder die Geräuschemacherin, Almut? Was machst du denn immer?
Also pass auf, Peter, es ist so. Wie wir ja schon erzählt haben, wird am Set eben in erster Linie die Sprache aufgenommen und das führt dann dazu, dass eigentlich fast alles andere fehlt. Während der Sounddesigner oder die Sounddesignerin noch hingehen kann und wunderschön irgendwelche Atmos anlegen kann vom Grillenzirpen und dem Wind und so weiter bis hin zu irgendwelchen Stadtgeräuschen, gibt es bestimmte Geräusche, die wesentlich besser funktionieren, wenn sie gleich zum Bild gemacht werden. Also sozusagen synchron zum Bild möglichst. Und dazu gehören alle Geräusche, die aus Bewegungen von Menschen und Tieren und vielleicht auch den Gegenständen, die dazugehören, entstehen. Also Schritte, Klamotten rascheln, Türklinken, die angefasst werden und so weiter. Weil man da einfach auch ganz schnell merkt, ob die Geräusche organisch sind. Also wenn ich mir jetzt aus einer Geräuschebibliothek Schritte hole, die gibt es natürlich auch, Aufnahmen von Schritten, auf unterschiedlichsten Untergründen, Kies oder Holz oder was weiß ich, dann passen die halt nicht so richtig aufs Bild. Einmal stimmt das Tempo nicht. Das heißt, ich muss ewig daran rumschnippeln, bis wirklich, wenn der Fuß auf den Boden kommt, auch das Geräusch da erscheint, jedes Mal bei jedem Schritt. Und wenn ich das alles zerhackt und geschnippelt habe, dann hört man es dann irgendwie doch, dass der Rhythmus und das Tempo einfach nicht, dass es nicht zusammenpasst, dass die Länge des Geräusches nicht ganz passt zum Tempo der Schritte und so weiter.
Dass es einfach nicht organisch ist.
Genau, so. Und deswegen werden...
Es ist nicht echt.
Ja, und deswegen werden diese Geräusche vom Geräuschemacher gemacht zum Bild. Das heißt, der sieht eine Szene auf seinem kleinen oder großen Fernseher im Studio und läuft dann zum Beispiel diese Schritte eben mit. Und in so einem Studio, was eben genau dafür gemacht ist, ein sogenanntes Foley-Studio, in diese Geräusche, diese synchronen Geräusche nennt man Foleys, da gibt es dann idealerweise eben auch möglichst viele Untergründe, auf denen der Geräuschemacher dann laufen kann. Stein und Holz und die haben dann auch immer einen wunderbaren Pool an Zeug, was sie dann noch irgendwie ausschütten können und runterlegen können von irgendwelchen Plastikmatten über Decken und verschiedenste Sorten von Dreck, die sie dann irgendwie auf den Boden streuen. Irgendwelche Kiessteinchen und Sand und kleine Zweige und Kunst, Gras und was weiß ich, was die nicht noch alles haben. Genau, und damit versuchen die eben möglichst passend zum Bild das zu imitieren, was eben leider nicht mehr da ist vom Dreh. Oder auch zum Glück nicht mehr da ist.
Oder was auch nie da gewesen ist
beim Dreh. Nee, genau, was man natürlich, ja, es hätte vielleicht da sein können, aber eben nicht unter den Umständen, wie eben gedreht wird. Ne? Und also,
genau.
Man kann ja auch nicht jedes Geräusch mitangeln.
Eigentlich klingt das jetzt so nach einem riesengroßen Flohmarkt, wo einer den ganzen Tag nur Spaß hat und Krach macht.
Ja, also ich glaube, wenn man Spaß daran hat, dann ist es natürlich auch ein bisschen das. Aber es ist schon auch eine extrem anstrengende Arbeit. Weil also zum einen bewegen die sich schon eine ganze Menge über den Tag gesehen. Weil natürlich ein Großteil dessen, was gemacht werden muss, die Schritte sind. Das heißt, die sitzen oder stehen den ganzen Tag da und imitieren, also nicht den ganzen, aber einen Großteil ihres Tages da und imitieren die Schritte der Menschen, die sie da im Bild sehen. Witzigerweise, das steht ja zum Beispiel in dem Buch, was wir eben erwähnt haben, dass in Deutschland die Geräuschemacher eigentlich fast alle sitzen bei ihrer Arbeit. Mhm. Und diese zweifüßigen Schritte, die wir meistens sehen, mit einem Fuß erledigen.
Mhm.
Das heißt, der Geräuschemacher sitzt dann da aus seinem Stühlchen und hat ein Bein auf dem Boden und das andere immer so halb in der Luft und macht dann da seine Schritte mit. Während die in den USA scheinbar in der Regel stehen dabei und wirklich mit beiden Füßen die Schritte laufen. Wo auch immer das herkommt. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es auf jeden Fall anstrengend. Und was ich selber unglaublich faszinierend finde an diesen Geräuschemachern, ist, dass sie einfach wahnsinnig schnell sind. Also die guten Geräuschemacher, die ich schon in Aktion gesehen habe, die gucken sich einmal die Szene an und danach geht es gleich in den Aufnahmemodus und die laufen diese Schritte mit und es passt in der Regel extrem gut schon auf das Bild drauf. So, also die haben einfach ein Wahnsinnsgefühl für Rhythmus und laufen diese Schritte dann mit. Und wenn irgendwas noch nicht so ganz passt, dann können die noch an so Feinheiten feilen, wie da hat jetzt aber dann der Schuh nicht nur kurz aufgesetzt, sondern noch so dabei so ein bisschen sich gedreht und deswegen muss es eigentlich ein bisschen mehr knirschen noch. Also schon echt der Wahnsinn, was sie so leisten. Und dafür müssen die sich natürlich auch sehr krass konzentrieren. Also wer jetzt zum Beispiel als ich, wenn ich irgendwelche Atmos anlege, das ist eine andere Art von Fokus.
Konzentration.
Ja. Aber was natürlich...
Ja, bitte, du.
Naja, was ich schon auch sehr charmant finde an dem Beruf, ist halt tatsächlich, dass sie unglaublich viel Krempel haben. Also, dass die wirklich so ganze Räume voller Krimskrams haben. So, ne? So lauter irgendwelche kleinen Scharnierchen, die in allen Tonlagen quietschen und 30 Paar Schuhe, die alle ganz unterschiedlich klingen, weil es ja eben nicht nur darum geht, irgendwie das Geräusch zum Bild zu kriegen, sondern ein großer Teil der Aufgabe des Geräuschemachers ist ja auch, bis zum gewissen Punkt das mitzuspielen, was der Schauspieler oder die Schauspielerin da macht. Und das, was sie da tun muss, auch eben zur Rolle passen. Das heißt, die überlegen sich schon, was für einen Schuh nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt einen sehr schweren Schuh? Nehme ich einen leichten Schuh? Wie viel Kraft gebe ich in den Schritt? Bin ich da jetzt energisch oder nicht so? Also es geht nicht nur um das Tempo, sondern eben auch um das, hilf mir mal.
Ja, welchen Ausdruck das Ganze
hat. Ja, genau. Exakt. Ja.
Nicht nur einfach, das muss nach einem Schuh klingen, sondern wie läuft der Mensch? Ist er jetzt gerade böse? Ist er verängstigt? Dann laufen Menschen halt anders. Und genau das muss er halt auch miterzählen.
Genau.
Er muss quasi den ganzen Kram nochmal mitspielen.
Ja. So. Und das zieht sich ja auch durch alle Geräusche durch. Also Klamotten zum Beispiel, das nimmt man jetzt als im Alltag nicht so wahr, aber so eine Synthetik-Jacke klingt ganz anders als eine Wolljacke oder ein Baumwoll-T-Shirt. So. Und das sind alles Sachen, die mit einfließen lassen in ihre...
Die mit berücksichtigen müssen, ja.
Genau, und eben oft auch gar nicht mit dem echten Material, was im Bild zu sehen ist, sondern da wird ja auch ganz viel, ich wollte jetzt gerade sagen, geschummelt, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass es so klingt, als wäre es das, was man sieht. Und das erreicht man eben oft gar nicht mit den Materialien, die da zu sehen sind, sondern... Mit anderen.
Mit irgendwas Artfremdem.
Genau.
Das wird aber dann nicht verraten, weil dann würde es ja die Illusion zerstören.
Ja.
Wenn man das wüsste. So.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nicht umsonst.
Aber man kann ja mal erzählen, dass irgendwie Schnee, wenn Leute auf Schnee gehen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Mondamin.
Diese Schritte so hinzukriegen, dass sie klingen, als würde jemand durch Schnee laufen, durch frischen Pulverschnee. Eine Möglichkeit ist, man wartet bis zum Winter und fährt in ein Skigebiet, wo es schön Pulverschnee gibt und dann dort die Schritte aufnehmen.
Und dann muss man eigentlich auch das Bild dabei haben.
Hat der Film aber seine Premiere schon gefeiert. Oder man nimmt Kieselsteine, kleine Kieselsteine und legt einen dünnen Teppich drüber. Das geht auch.
Mhm.
Aber dann gibt es auch noch wieder andere Möglichkeiten.
Speisestärke zum Beispiel.
Speisestärke. Und was macht man mit der Speisestärke?
Jetzt war gerade die verhängnisvolle Salzstange in meinem Mund. Ich dachte, du redest noch weiter. Na, wenn man die verpackt in einen Stoffbeutel oder sowas, dann klingt das auch okay. So ähnlich.
Und dann läuft man da drauf rum? Oder hat man das in der Hand und drückt da drauf?
Du, also...
ist dann jedem selbst überlassen, wie er das macht.
Vermutlich, ja. Also ich habe das mal so gemacht. Ich glaube, ich habe dann drauf gedrückt.
Aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema für eine eigene Sendung, oder?
Ja, genau.
Eine eigene Folge.
Ja, ja. Wir lassen uns so, hier, ne?
Wie überschwänglich du darüber redest.
Ach komm, du ja eigentlich auch. Ich habe dich nur nicht zu Wort kommen lassen.
Und dann gibt es ja noch den Menschen, der diese ganzen Geräusche, die der Geräuschemacher macht, der macht das schon sehr, sehr akkurat. Und das ist ja schon fast synchron, aber es muss halt ganz synchron sein. Beziehungsweise es muss den Anschein haben, ganz synchron zu sein. Und das macht dann der Foley Cutter, den es ja auch noch gibt.
Genau.
Und der hat dann wirklich, der muss teilweise auch Akkordarbeit leisten. Aber da geht es tatsächlich nicht darum, irgendwie, dass jeder Schritt perfekt auf dem Bild sitzt, sondern da geht es tatsächlich darum, die größeren Bögen auch herzustellen und die nicht aus dem Blick zu verlieren. Beim Schneiden von Schritten zum Beispiel.
Ja.
Dass das Sinn ergibt. Nicht, dass es alles synchron ist, sondern dass es Sinn ergibt. Weil so ein bisschen vor oder nach dem Bild kann man verschmerzen. Das kriegt man dann als Zuschauer gar nicht so schnell mit. Da muss man schon sehr geschultes Ohr und sehr geschultes Auge haben, um da sagen zu können, der Schritt ist jetzt aber nicht synchron gewesen. Solange ja. Das grobe Ganze da ist, ist alles gut.
Ja, aber witzigerweise ist ja, wenn man Folies schneidet, dann merkt man ja immer diese ganzen Anschlussfehler, ne, die so passieren. Dass so jemand im Bild zu sehen ist, der in einem bestimmten Tempo läuft, dann gibt es einen Umschnitt und dann latscht auf einmal der Fuß auf den Boden zum Zeitpunkt, wo es eigentlich überhaupt nicht passt, gemessen an dem Rhythmus, der vorher da war oder sowas.
Da habe ich hat immer man sehr großen Respekt vor Cuttern, die das, also es gibt Cutter, die das irgendwie nicht sehen. Das,
die gibt es ja, definitiv.
Manchmal ist es halt auch so vom Timing, dass man das so schneiden muss, dass irgendwie eigentlich der Schauspieler gerade noch auf den Boden tritt, beziehungsweise noch einen Schritt macht, aber kurz davor muss geschnitten werden und in dem Bild danach wird dieser Schritt nicht zu Ende geführt, sondern er ist schon wieder ganz woanders.
Ja, ja.
Dass es eigentlich so einen Bruch drin gibt und den muss man dann irgendwie versuchen zu kaschieren. So.
Ja.
Weil wenn man das so schneiden würde, dann hätte man plötzlich eine Lücke. So. Und,
ja, und auch durch diesen Fokus auf die Bewegung der Leute sieht man dann auch andere Fehler ganz schnell. Wenn irgendwie eben noch der Mensch den Tisch angefasst hat und dann gibt es einen Umschnitt auf eine andere Perspektive und auf einmal ist die Hand irgendwie in den Haaren, obwohl keine Zeit vergangen ist. Also so Sachen, die man, wenn man sich nur auf den... Ja, das krass. Ist jetzt so ein extremes Ding, aber...
Aber das gibt's.
Oder es geht jemand zur falschen Bildseite raus oder zu einer Bildseite raus und kommt zur anderen wieder rein oder so. Ich weiß jetzt auch so ein extremer Fehler. Aber genau das fällt einem beim Folieschneiden immer auf. Wenn man sich so sehr darauf konzentriert, was für Geräusche höre ich gerade, wo gehen die hin und wie müssen die eigentlich sein und dann passt es irgendwie nicht und dann muss man da irgendwie sich irgendwie rüber retten.
Auch schön. Allerdings. Ja, sehr schön, sehr schön.
Genau, so. Und dann sind die Folies bedient. Und dann
hat der Sounddesigner seine Arbeit gemacht, der Dialog-Cutter hat seine Arbeit gemacht.
Über den Sounddesigner haben wir eigentlich nicht wirklich gesprochen, ne? Nur so ganz
lieblos. Ganz rudimentär, ja. Ich guck gerade nur mal.
Naja, ich habe vorhin mal kurz erwähnt, dass der irgendwie vielleicht mal so ein paar Atmos anlegt, also irgendwie Vogelzwitschern und Wind und Stadtgeräusche und so weiter. Aber das ist natürlich nur so ein... Also das klingt so trivial. Ist es aber ja gar nicht, weil bei allen Sachen man sich ja auch da immer überlegen muss, in welcher Intensität herrscht das jetzt vor? Ist das jetzt irgendwie eine Großstadt mit viel Krambambuli oder ist es eher ein, wie sagt man?
Eine ruhige Atmosphäre.
Vorort oder sowas. Wie viel Wind weht da und so weiter. Aber die Sounddesigner machen natürlich auch so Geräusche, die es noch gar nicht gibt.
Wenn man an Sound, sag ich schon, an Science-Fiction-Filme denkt oder was kann man denn da noch?
Ja, sei es auch nur irgendwelche Rückblenden. Da ist man ja auch, wird man ja auch oft mit einem Sound bedient, damit man überhaupt versteht, aha, dieses Bild ist jetzt hier nicht im Hier und Jetzt, sondern Traumsequenz oder was weiß ich. Oder
irgendwelche Drogentrips.
Ja, oder auch irgendwelche technischen Devices, die irgendwelche Klänge bekommen sollen. Ne, irgendwelche Maschinchen, wo irgendwelche Hebel umgelegt werden und dann piept und zirpt es irgendwo her und passiert irgendwas.
So ein U-Boot zum Beispiel.
Wie kommst du denn jetzt auf U-Boot?
Nee, einfach nur so. Aber wenn man jetzt, da biebt es bestimmt auch immer ganz doll und blinkt und es muss alles bedient werden irgendwie. Also so eine generelle Stimmung muss man ja bauen.
Ja.
Und am Set wird man wird ja nicht in einem echten U-Boot drehen. Das wird man ja erstmal alles nachbauen. Und das blinkt dann einfach, aber es klingt einfach nicht so wie ein U-Boot.
Selbst wenn man in einem echten U-Boot drehen würde, würde man sich ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, bemühen, möglichst alle Geräusche zu unterdrücken, damit man die Sprache vernünftig aufnehmen kann. Ne?
Genau.
Also das ganze piepende Zeug würde man dann ausmachen. Ja. Ja, oder also auch so Geräusche wie, also auch echte, ich nenne das jetzt mal echte Geräusche, auch die will man ja oft, wobei, kann man sich auch drüber streiten, ob man das will. Aber es gibt natürlich so gewisse Konventionen, dass zum Beispiel, wenn sich Leute auf die Fresse hauen, das klingt in der Realität gar nicht so interessant, ne? Und in so einem Film.
In einem Bud Spencer-Film.
Ja, auch bei Fight Club.
Auch bei Fight Club.
Da klingt es schon doch auch ziemlich mächtig, so wenn da einer eins auf die Nase kriegt. So.
Es muss halt brutal klingen. Darf halt nicht so eine Kindergartenschlägerei dann werden, ne?
Nee, genau. Und also was ich ja immer wieder interessant finde, nicht nur bei den Geräuschemachern, sondern auch beim Sounddesign, ist, dass eben so ein Geräusch sich immer wieder aus ganz vielen verschiedenen Sachen zusammensetzt. Und das ist dann eben so ein.
Es gibt nicht das eine Geräusch, sondern.
Nee, genau.
Was man irgendwo findet in der Library, in seiner Bibliothek, um dann das da drunter zu legen und dann ist es genau das. Das ist in den meisten Fällen ist das nicht der Fall.
Nee.
Da muss man schon ziemlich viel bauen.
Genau, also wenn man irgendwie so ein Fahrrad zum Beispiel fahren sieht auf so einem Sandweg, dann hat man irgendwie so das Pedalgeräusch, das Quietschen und dann hat man das Knirschen auf dem Sand und die Kette und dann vielleicht noch irgendwie die Klingel, die ab und zu mitscheppert.
Stimmt, wenn ein Fahrrad vorbeifährt, muss man klingeln. Macht kein Mensch. Kein Mensch benutzt eine Klingel auf dem Fahrrad heutzutage.
Also ich muss nur sagen, Film, das Furchtbarste, was mir im Filmton immer wieder auffällt, ist so dieses Ding mit, es geht jemand auf die Bühne und nimmt das Mikrofon in die Hand. Das ist wirklich furchtbar. Warum?
Können wir eine Folge machen zu den Stereotypen im Filmton?
Auf jeden Fall, super.
Weil da ist es das Fahrradklingeln, der Typ, der auf die Bühne geht und das Mikro macht immer fiep.
Ja, klopf, klopf. Fieb.
Genau.
Und dann.
Eins, zwei. Aber immer nur, wenn er so. Wenn es so ein schüchterner Typ ist, auf die Bühne geht, dann koppelt es immer irgendwie am Anfang. Wenn es der Präsident der Vereinigten Staaten ist, dann koppelt es nicht.
Stimmt, da hast du recht, aber in der Regel koppelt es schon.
Ja.
Ja, ich habe das ist eine super Idee. Ich finde, das sollten wir als Folge 2. Naja, mal gucken. Also ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben.
Stereotyp im Filmton. Ja, da hätte ich auch gerne dann einen Gast, der ausführlich darüber berichten kann.
Ja. Was ich ja noch interessant fände, aber jetzt selber nicht beantworten kann, ist beim Sounddesign, wenn man tatsächlich mit dem Komponisten oder den Komponisten kooperiert, die Grenze zwischen Sounddesign und Musik verläuft ja fließend.
Ne? Sollte fließend sein, ja.
Ja, das fände ich spannend, da mal mit jemandem drüber zu reden, wie man sich da sinnvoll einigt und abspricht, wer da was erledigt.
Ich glaube, dass diese sinnvolle Einigung dann in der Mischung passiert, oder?
Kann sein. Weiß ich nicht.
Weil es gibt ja immer noch einen, der dann das Endprodukt abliefert, was ja nicht der Sounddesigner macht, sondern der Mischtonmeister. Und der hat dann alles auf dem Pult und der entscheidet dann, was besser ist.
Da sind wir dann schon beim nächsten Punkt. Mhm. Der Mischung.
Der Mischung. Die Endmischung.
Ja. Erzähl mal, Peter.
Was soll ich da erzählen?
Weiß ich nicht. Was weißt denn du so über Filmmischung?
Weißt du, was ich über Mischung? Wir hatten den Sounddesigner, wir hatten den Dialogeditor, wir hatten den Geräuschemacher, wir hatten den Soundeditor, der Atmos anlegt oder andere Geräusche noch baut, dem Sounddesigner zuarbeitet quasi. Und alle diese ganzen Geräuschetöne, die werden dann in der Mischung zu einem, inklusive der Musik natürlich, zu dem Endprodukt zusammengestellt.
Ja.
So.
Und wie jetzt?
Wie jetzt?
Also okay, da gibt es einen Mischtonmeister. Und
der sitzt an einem ganz großen Mischpult mit ganz vielen Kanälen, wo ein Normalsterblicher schon völlig hoffnungslos verloren wäre.
Ja. Und dann?
Und der muss erstmal den Überblick darüber behalten.
Was und dann macht er ab und zu mal ein bisschen lauter und leiser.
Wer ist für die Gestaltung des Klangbildes eigentlich verantwortlich? Für das Endprodukt, habe ich ja schon mal gesagt.
Hab ich ja schon mal gesagt.
Genau. Und der hat immer noch den Regisseur im Nacken sitzen.
Hat er das wirklich?
Ja, aber meistens surft der Regisseur dann irgendwie im Netz oder so, keine Ahnung. Das interessiert ihn dann auch nicht mehr.
Nee, weil das ist nämlich wirklich auch das, was mir schon die ganze Zeit, seit wir damit angefangen haben, auf der Zunge liegt. Dass ich nämlich auch das Gefühl habe, dass da irgendwie die Regie oft schon gar nicht mehr so richtig
am Ball ist oder ja, bei der Sache ist.
Ja, so. Oder vielleicht auch gar nicht da ist.
Nee, aber der Sounddesigner, der muss ja schon mit der Regie sehr stark zusammenarbeiten.
Ja klar, der Sounddesigner schon, aber in der Mischung passiert ja schon auch nochmal eine ganze Menge. Es ist ja eben nicht nur lauter und leiser, sondern es ist ja auch...
Da passiert ja genau... Eine Entscheidung. Da passiert ja der Filmton, so das Endprodukt. So, das, was man auch da nicht mehr ändern kann, wenn der Film erstmal in die Kinos kommt.
Ja, genau. Also der Mischtonmeister, der macht ja zum Beispiel auch Perspektiven zum Beispiel.
Ja.
Durch Hallanteile und Filterung und was weiß ich.
Und oder links und rechts und oben und unten und hinten und vorne und was man nicht alles im Kino auch hören kann. So.
Ja.
Das ist ja seine Aufgabe.
Genau. Also irgendwie ist, man könnte jetzt mal wieder denken, das sei alles so trivial, aber also Mischtonmeister habe ich echt riesen Respekt vor und ist auch wirklich einer der Bereiche im Filmton, die ich eher nicht machen möchte. Nicht, weil ich es nicht auch wahnsinnig interessant finde, sondern weil ich persönlich extrem anstrengend finde, sich so lange am Stück auf Klanglichkeiten zu konzentrieren und da auch den Überblick über große Bögen zu behalten. So. Weil die Ohren gewöhnen sich einfach so schnell an irgendwelche Sachen. Man kann sich so schnell irgendwas schön hören. Und,
ja. Aber das ist doch auch beim Sounddesigner der Fall, dass man sich dann irgendwie in seine Klänge verliebt und dann kommt irgendeiner vorbei und sagt, das ist ja totaler, das ist ja Grütze.
Das bringt ja nichts. Gut, weg damit. Das ist ja immer so ein Problem, wenn man irgendwie selber kreativ beteiligt ist, dass man das selber ganz toll findet, was man da macht und irgendjemand anders das eben nicht mag, der dann vielleicht mehr zu sagen hat als man selber. Aber der Mischtonmeister muss ja nicht nur irgendwie eine eigene Idee haben, was er machen will und wie er da hinkommt, sondern eben auch es schaffen, dass zum Beispiel die Stimme von Person X am Anfang des Films
genauso klingt wie am Ende.
Ja, genau. Und auch ähnlich laut ist in einer ähnlichen Situation. Ja. Solche Sachen. Und nee, also das... Ich hab
das wäre nichts für dich.
Das wäre nichts für mich. Ich habe da einen riesen Respekt vor. Hut ab, okay. Ihr Mischtonmeister und Mischtonmeisterinnen.
Die laden wir auch ein für eine Folge, selbstverständlich. Also jeden, den wir jetzt hier vorgestellt haben, vom Sounddesigner über den Soundeditor, sollen wir den auch einladen? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob man da so die Unterscheidung machen soll.
Ach, ich weiß nicht, also jeder Sounddesigner hat auch mal irgendwie einen Soundeditor gemacht, oder?
Aber so die groben Berufsfelder wollen wir dann schon auch nochmal im Detail vorstellen.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall.
Aber das wird ja nicht ausbleiben. So.
Genau.
Mann, wir haben echt viel, es war viel Holz jetzt, oder? Haben wir irgendwen vergessen? Nee, ne?
Nee.
Was jetzt so im Tonbereich passiert. Aber
zumindest haben wir keine extrem wichtige Person vergessen.
Nee. Aber man merkt schon, dass da nicht nur einer dran beteiligt ist, sondern da sind ganz viele Leute dran beteiligt, um halt ein sehr gutes Endergebnis zu präsentieren, zu gestalten. Dass der Ton nicht einfach nur ein Mikro ist, was am Set aufgestellt wird, sondern dass da eine Menge mehr passiert, als man das auf den ersten Blick sehen kann und hören kann.
Ja. Ja, also, Peter, wie war das jetzt?
Almut.
Folge 2.
Ja.
Können wir wann machen? Wahrscheinlich erst im August, ne?
Folge 2 können wir eigentlich erst im August machen, ja.
Ja. Gut.
Das tut mir sehr leid.
Mir auch. Auf der anderen Seite bist du dann endlich in Berlin. Und wir haben vielleicht auch endlich dann einen Gast oder zwei.
Ja.
No?
Und da freuen wir uns schon drauf.
Total.
Ja, dann. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander, was wir heute hier alles erzählt haben. Aber das war's. Das war Folge 1.
Genau, das war's.
Ein grober Überblick über die Filmtonberufe.
Das war's gewesen.
Jawohl.
Und ich sag mal, tschüss.
Auf bald.
Tschüss.